Wenn man als Journalist nichts weiß, muss man sich was ausdenken. Ist ja auch schwierig, wenn hinter den Kulissen verhandelt wird und man muss ja Bilder liefern und muss ja Schlagzeilen liefern. Das wird immer schwierig. Und dann lese ich Bausewein als Hahn im Korb, stelle ich mir jetzt so vor, Ramelow und Lieberknecht locken. Da entstehen bei mir Bilder im Kopf. Das ist ja beim Radio so, dass Bilder im Kopf entstehen. Welche Bilder bei Andreas Bausewein derzeit im Kopf entstehen, das möchte ich möchte es eigentlich wissen. Schönen guten Morgen, Herr Bausewein.
Morgen.
Was entstehen bei Ihnen im Kopf für Bilder? Ist da Wirrnis? Wie träumen Sie?
Ich sage mir gerade, Bild verschwinde aus meinem Kopf. Nein, man muss nicht alles so wörtlich nehmen.
Ja, aber das Bild, das wollen wir jetzt gar nicht. Aber derzeit sind Sie ja sozusagen der Frontmann der SPD, so schreiben das die Medien, sagen das die Medien, designierter Parteivorsitzender, Verhandlungsführer bei den Sondierungsgesprächen. Sie machen im Moment Landespolitik. Leidet da sozusagen Ihre Funktion als Stadtvater oder als Oberbürgermeister? Kriegen Sie das hin?
Na gut, ich kriege das schon. Es ist ja auch jetzt eine besondere Phase, solange die Sondierungen noch laufen. Wenn die durch sind und dann Koalitionsverhandlungen durch sind, dann wird alles wieder auf ein Normalmaß zurückgehen. Es ist auch jetzt so, dass ich meinen Job normal ausfülle. Das liegt natürlich auch daran, dass die Themen, die gerade auf Landesebene gefahren werden, dass die natürlich medial sichtbarer sind, ja, mehr dargestellt werden. Wenn ich in meinem Büro sitze, meine Akten lese, unterschreibe, ist das für gewöhnlich kein Artikel wert und macht da keiner ein Foto von.
Wobei Sie auch natürlich was für die Stadt Erfurt raushandeln können. Da geht es um den Hauptstadtvertrag und so weiter, das werden wir noch besprechen. Trotzdem nochmal atmosphärisch zu den Sondierungsgesprächen. Sondierungsgespräche sind ja Sondierungsgespräche, weil man da so Sonden aussendet und ein bisschen vorführt.
Quasi sondiert.
Praktisch sondiert. Ja. Sie sind eine der Sonden und Sie wollen rausfinden, mit wem Sie gern können und wollen in der Regierung, der zukünftigen Regierung, auch in der Koalition. Sie haben ja schon immer eigentlich klar gesagt, Rot-Rot-Grün ist eine Option und die einzige für die SPD. Da sollte doch eigentlich alles klar sein, oder?
Das habe ich so nicht gesagt, lieber Herr Rose. Ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass ich es als eine sehr sympathische Option empfinde, aber nie gesagt, dass es die einzige für die SPD ist. Und gerade in der Politik ist es so, dass das eine ist das, was man gerne macht, und das andere ist das, was praktisch geht. Und darum geht es ja im Kern auch. Ne? Also dass man natürlich versucht, aus sozialdemokratischer Sicht möglichst viel durchzusetzen, was natürlich nach diesem desaströsen Wahlergebnis ohnehin ein Thema für sich ist. Aber es muss auch darum gehen, eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen, die möglichst 5 Jahre hält. Ich meine, alles andere bringt doch keinen was.
Wie laufen solche Sondierungsgespräche ab? Sitzt man da beim Wein, beim Cocktail nebeneinander auf einer Couch? Wie läuft denn sowas?
Böse Gerüchte. Kaffee trinkt man schon, das kommt vor, manchmal auch Tee, ne? Und ein paar Häppchen gibt es gelegentlich auch, aber ansonsten geht man halt die ganzen Themen nacheinander durch und stimmt dort Positionen ab. Ja? Es kommen Vorschläge von den Parteien und dann sagt man entweder gleich, ja, finden wir auch gut, oder sagt, nee, es geht eben nicht, und da geht man die Themen nacheinander durch.
Wie läuft es denn jetzt zeitlich? Weil wir wollen natürlich alle, also nicht wir, aber ich kenne viele Menschen, die jetzt wissen wollen, wann geht's denn los? Also es hat ja eine Regierungsbildung schon mal 2 Jahre im schlimmsten Falle gedauert.
In Belgien 2 Jahre, 4 Monate. Weltrekord.
Ja. Auch in Deutschland hat es schon mal 2 Jahre gedauert. Also die Regierung, das heißt die Minister und die Ministerpräsidentin bleibt noch so lange im Amt, bis ein neuer Ministerpräsident oder ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. Das Parlament wird ja demnächst jetzt im Oktober,
nächste Woche
konstituieren. Aber die Regierung, die bleibt noch im Amt. Wann ist denn damit zu rechnen, dass es mal dann Koalitionsverhandlungen gibt?
Naja, es ist der Plan, dass nächste Woche die Sondierungen enden am Freitag. Danach gibt es Montag in 2 Wochen einen Landesvorstand der SPD, wo ein Beschluss gefasst wird mit einer Empfehlung an die Mitglieder, für welche Variante man sich aus Sicht des Vorstandes aussprechen sollte. Dann gibt es die Mitgliederbefragung, die wird dauern wahrscheinlich so bis 31.10., 1. 2. November, und dann gibt es Koalitionsverhandlungen.
Also
das war noch lange nicht fertig. Dann nach den Koalitionsverhandlungen gäbe es bei der SPD im Parteitag, gäbe es auch bei der CDU. Wenn es allerdings in Richtung Linke und Grüne gehen sollte, gäbe es dann bei denen noch eine Mitgliederbefragung. Also ich sag mal, wir haben eine Regierung stehen Ende November, Anfang Dezember.
Ende November, Anfang Dezember, das ist Ihre Prognose. Kommen wir mal zu den Äußerlichkeiten. Das ist ja im Fernsehen immer schön zu sehen. Da kommt diese Dreier-Armada immer an, also gestylt mit Anzügen und so. Und dann scheint mir ja die Laufordnung klar zu sein. Das ist ja wie beim Einlauf der Gladiatoren. Also dass Sie dann so, in dem Falle ist ja das bei Ihnen, hi, Frau Taubert, Sie laufen dann so nebeneinander. Ist das geprobt, geplant? Weil das sieht ja auch bei allen Parteien ähnlich aus.
Also erstmal gehe ich da eigentlich eher selten gestylt hin, ja, sondern ich habe...
Also gut wie immer.
Hübsch.
Das wollte ich damit sagen.
Danke, Herr Rose.
Ja, es geht ja nicht um Sie, also es ist ja so die... die
ja, ich habe die Sachen an, die ich den ganzen Tag vorher anhatte, ja, also und gehe dann halt zu den Terminen. Das ist nicht geprobt, da geht man halt hin und
aber das sieht so gestellt aus, ist klar,
dass wir in der Mitte läuft, wo man sich so einläuft. Wo man sich jetzt darauf verständigt hat, nachdem wir es einmal nicht gemacht haben, ist, dass wir gemeinsam hingehen. Wir hatten einmal ein Thema der Union, da hatten wir uns vorher woanders getroffen und jeder fuhr dann halt mit seinem Fahrzeug dahin. Mhm. Und da das ja ein Privattermin ist, ne, und kein dienstlicher für mich, ne, ich ist ja so. Landespolitik, bin ich mit meinem Privatauto. Ist ehrenamtlich, ja. Also die Sondierungen sind ehrenamtlich. Und da das so ist, bin ich natürlich nicht mit meinem Dienstwagen gefahren, sondern mit meinem Privatauto gefahren und musste erst einen Parkplatz suchen. Und da sind wir ein bisschen kleckerweise angekommen. Ne? Also jeder von uns einzeln. Da haben wir uns verständlich das nächste Mal, wir gehen immer zusammen rein, wir fünf.
Und von der 100 Meter von dem Hotel entfernt geht es dann gemeinsam los, dann so die
ja, auf. Man trifft sich entweder im Rathaus, im Foyer oder 200 Meter vom Hotel oder wo auch immer, also man macht sich vorher was aus.
Sind schon harte Worte gefallen, weil bei den letzten Koalitionsverhandlungen 2009 muss es ja emotional gewesen sein und auch Türen geknallt und so weiter und so fort. War das schon mal gespannt, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich auch ein bisschen den Moderator spielen oder denjenigen, der besänftigt, oder war das noch nicht der Fall?
Türen geflogen sind noch nicht. Na, das muss auch nicht, aber muss schon Differenzen, wenn sie da sind, die auch klar auf den Tisch legen und nicht beiseite schwafeln, die Sachen. Aber ich meine, zum Schluss sind alle, die da in der Runde sitzen, so weit Profis, dass sie wissen, wie sowas läuft. Ja, ich meine, es macht ja keinen Sinn, da irgendwie ein Schauspielstück aufzuführen um den Preis, dass es nächstes Jahr um die Zeit noch keine Regierung gibt. Ich meine, da ist ja keinem mitgeholfen.
Wenn dann die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind und es eine Regierung gibt, gibt es dann auch eine Aufarbeitung des Wahldesasters der SPD? Ich habe gestern mit einem Sozialdemokraten gesprochen, der sagt, die SPD ist am Scheideweg und der sagt, dass die Landtagswahlen in Thüringen nicht nur die Ergebnisse der SPD, aber auch die Pluralisierung des Parteiensystems zeigen und seine grundsätzliche Labilität und die Krise der demokratischen Repräsentation. Das heißt, er spricht von postdemokratischen Verhältnissen und so weiter, weil...
Der Sozialdemokrat klingt ein bisschen wie ein Hochschulprofessor, oder?
Ja, ja. Ich versuche es mal runterzubrechen. Wenn man das auf die Bevölkerungszahl rechnet, haben 6% der Menschen nur den Sozialdemokraten ihr Vertrauen gegeben. 6% der Bevölkerung, da kann man doch eigentlich nicht mehr von einer Volkspartei sprechen, oder?
Das ist ja also generell das ostdeutsche Problem der SPD, was in Thüringen nochmal viel verschärft ist. Ne? Also stimmt, ich meine, wir sind seit 15 Jahren im Land auf Platz 3. Ja? Der Abstand wird tendenziell immer größer zur Linken. Oder ist jetzt wieder größer geworden, er ist ein bisschen kleiner geworden mit der letzten Landtagswahl. Volksparteien, da hat man so ein Bild, Deutschland West, Good Old Germany, 70er, 80er Jahre, 40% plus X, dann bist du eine Volkspartei. Aber die 40%, die hat ja kein Mensch mehr, ja. Fast, also sie hat auch die Union im Regelfall nicht mehr und die SPD auch nicht mehr und zwar in fast keinem Bundesland. Da ist Bewegungssystem drin, das stimmt schon. Was die Aufarbeitung angeht, ja, die muss es geben. Das ist aber auch ein Problem, weil es natürlich erst geben kann, wenn die Regierung steht, wenn wir das vorher nicht schaffen. Da sehe ich ein bisschen die kleine Gefahr drin, dass man natürlich ein Vierteljahr nach einer Wahl möglicherweise das eine oder andere nicht mehr ganz so sieht, wie man es vielleicht ein Vierteljahr vorher gesehen hat. Also das Dilemma, in dem sich die SPD befindet, ist wirklich, das klingt jetzt ein bisschen blöd vielleicht für Außenstehende, dass es keine Regierung ohne die SPD in Thüringen geben kann. Also bei diesem desaströsen Wahlergebnis habe ich schon gleich nach der Wahl gesagt, wäre eigentlich das Beste zu sagen, Freunde, wir erholen uns mal 5 Jahre in der Opposition und stellen uns neu auf.
Geht nicht.
Geht nicht. Also wenn die Linke nicht mit der CDU koaliert, geht das nicht.
Trotzdem
unwahrscheinlich.
Trotzdem nochmal die unangenehme Frage der Legitimation der demokratischen, der demokratischen Verhältnisse, der Wahlergebnisse. Also selbst bei Rot-Rot-Grün wäre auch bei einer anderen Konstellation mit der CDU hätten nur 26% der Menschen das Vertrauen der jeweiligen Regierung dann gegeben. Ist das nicht eigentlich zu wenig?
Ja, aber wie wollen Sie es denn machen? Da führen wir die Wahlpflicht ein, wie in Belgien oder Griechenland. Das wäre auch eine Option. Dagegen bin ich eher, weil die Freiheit die Wahlfreiheit muss auch darin bestehen, zu sagen, ich gehe nicht wählen.
Ist ja klar, aber es gibt ja einen Grund, warum die Leute eben nicht zur Wahl gehen. Was ist denn da los?
Ich weiß immer, naja gut, es gibt immer diese pauschalen Urteile und die Politiker sind so weit abgehoben und die wissen gar nicht, was unten los ist und so weiter und so fort. Das mag ja auf einige Personen zutreffen. Wenn Sie, was auch eher gegen die These spricht, sind die Wahlergebnisse und die Beteiligung bei Kommunalwahlen. Die liegen ja noch unter Landtagswahlergebnissen und deutlich unter Bundestagswahlergebnissen. oder Wahlbeteiligung. Aber nirgendwo sind sie so nah an den handelnden Personen dran wie im kommunalen Bereich. Mhm. Also das widerspricht der These, dass es daran liegt, dass die Politiker weit weg sind. Jedenfalls ist das in Gänze daran. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin da eigentlich auch nach wie vor fassungslos enttäuscht, dass mittlerweile dass jeder Zweite sich da der Wahl verweigert. Da mag es unterschiedliche Gründe für geben. Und wenn ich sehe, dass ich in 2000 Kilometer von uns entfernt sich Leute erschießen lassen dafür, weil sie frei wählen wollen, sie dürfen es nicht. Und bei uns darf jeder frei wählen und die Hälfte geht nicht hin. Dann ist die Aussage, alles ist schlecht und alles ist furchtbar und deswegen gehe ich nicht hin, die trägt nicht ganz. Ich habe die letzten Jahre in meinem Amt, ich habe vieles auf der Welt gesehen inzwischen. Und wir haben Probleme in Deutschland, die müssen wir alle lösen nacheinander, aber sie sind lösbar. Es gibt Problemlagen auf der Welt, da sage ich, da wird die Menschheit froh, auf unserem Niveau leiden zu dürfen. Das geht im Gesundheitssystem los, das geht über die ganze Frage Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit, das ist die ganze Bandbreite. Mhm. Und ja, also ich bin auch von diesen Wahlergebnissen oder Wahlbeteiligung bin ich schon geschockt. Ich meine, was die Frage Legitimation angeht, es ist nun mal so. Ich meine, Sie können ja nicht sagen, gut, das können wir theoretisch auch machen, wir führen ein Quorum ein von x Prozent, die zur Wahl gehen müssen. Es gibt Länder, die haben sowas. Ne? Das führt manchmal dazu, dass Wahlen wiederholt werden müssen.
Da können wir mal drüber reden, was man dagegen tun könnte. Auf kommunaler Ebene ist es ja relativ nachvollziehbar. Sie sagen, dass die Menschen, die Abgeordneten, auch die, wir haben die Dezernenten und Sie, sind ja relativ nah dran. Es ist eine kleine, relativ kleine Stadt. Wäre denn eine neue Form von Beteiligung vielleicht klug, zu sagen, ich gebe den Leuten das Gefühl, dass sie direkt mitentscheiden können, nicht nur alle 5 Jahre, sondern tatsächlich sagen, ich kann in meinem Wohngebiet, ich kann der Stadt Erfurt mitentscheiden, sagen, ich werde ernst genommen.
Wir versuchen ja diesmal auch ein bisschen neues Modell des Bürgerbeteiligungshaushaltes zu machen. Da muss man sehen, wie das funktioniert. Mhm. Ich bin ausdrücklich dafür, wenn es gelingt, die Leute mitzunehmen. Die Erfahrung der letzten Jahre, wo wir auch diese Bürgerbeteiligungshaushalte gemacht haben, zeigt aber, dass im Regelfall, wenn es hochkam, mal 25 Leute da waren. Und die kannte man alle persönlich. Also jetzt müssen wir sehen, ob es an der Art und Weise lag, wie wir es aufgezogen haben. Wir machen es diesmal ein bisschen anders, auch ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht wirkt das, dann fände ich es gut. Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass wir das jetzt völlig neu erfunden haben. Das läuft schon. Es ist festzustellen, dass Leute sich dann bereit sind zu engagieren und auch zu artikulieren, wenn sie direkt persönlich betroffen sind. Ja, wenn es um irgendwas geht, was direkt in ihrer Straße passiert, im Ortsteil passiert. Und es gab ja die letzten Jahre schon Quorensenkungen für Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, das sage ich ganz offen, das muss man nochmal prüfen, ob wir an der Schraube noch ein bisschen drehen können, ja, dass wirklich Bürgerentscheide, Bürgerbegehren häufiger möglich sind. Die Bayern fahren damit aus meiner Sicht nicht schlecht.
Dann werden wir sehen, was in der Straße
aber
in Erfurt passiert.
Aber einen Satz mal noch, gucken Sie mal in die Schweiz, ja, wo es auch seit Jahrzehnten ja, über jede Frage abgestimmt wird im Land, aber gucken Sie sich da mal die Beteiligung an. Da sind sie zum Teil geschockt, wie wenig Menschen da hingehen. Also auch in einem Land, wo eigentlich alles möglich ist, alles offen diskutiert wird, alles offen abgestimmt wird am Parlament, oder alles, vieles offen abgestimmt wird am Parlament vorbei, ach, da ist es mitnichten so, dass mit einmal bei so einer Bürgerbeteiligung 90% der Wähler an die Wahlurne gehen.
Sagt Andreas Bausewein, und über das, was in der Stadt passiert und was er möglicherweise in den Koalitionsverhandlungen noch rausholt, einen Hauptstadtvertrag, das werden wir besprechen nach einer kurzen Musik von AV Buffalo. Zu Gast im Studio Andreas Bausewein, und ich frage ihn jetzt nochmal nach seinem ehrenamtlichen Engagement, und der engagiert sich ja ehrenamtlich in den Sondierungsgesprächen für die SPD und kann dann vielleicht für sich selbst, für die Stadt, für Erfurt auch was rausschlagen. Gibt es denn so Dinge, wo Sie sagen, Herr Bausewein, in den Sondierungsgesprächen, da will ich auch ein bisschen was für Erfurt rausholen, der Hauptstadtvertrag ist ja ein Ding, wo Sie und ja viele, die in Erfurt unterwegs sind, sagen, Mensch, wir finanzieren im Grunde Dinge, die dann auch das Umland mit nutzen, deswegen brauchen wir eigentlich auch mehr Geld vom Land. Ist das eine klare Forderung, ohne die Sie nicht rausgehen aus den Verhandlungen?
Naja, ich sag mal, ich gehe da rein und weiß schon, was ich normalerweise tagsüber mache, ja, und für was ich stehe. Aber man muss immer sehen, was zum Schluss wie passt, in welcher Konstellation, weil man muss auch deutlich sagen, natürlich die Mehrheit der Bürger Thüringens keine Erfurter sind. Übrigens auch die Mehrheit der Mitglieder des Sondierungsteams. Ja. Und da muss man auch mal aufpassen, inwieweit kann man bestimmte Dinge durchsetzen. Ich habe da schon meine Vorstellungen, Interessen, die aber dann im Regelfall übergreifend sind. Also wenn es um die Frage Bundesgartenschau Erfurt geht, ja, dann setze ich mich da schon für ein, ne, ganz klar und deutlich. Aber letztendlich wird das auch dann nicht nur von den Erfurter mitgetragen, weil es auch ein Landesthema ist. Ich versuche es eher ein bisschen weiter zu fassen. Zum Beispiel generell die ganze Frage Kommunalfinanzen. Also wir wünschen uns einen Hauptstadtvertrag seit 15 Jahren. Das ist wichtig, richtig, wenn der kommen würde. Fakt ist aber eins, dass in diesem Land die Hälfte aller Kommunen mindestens abgebrannt sind und schlichtweg nicht mehr wissen, wie sie ihre Haushalte aufstellen sollen.
Also Finanzierung der Kommunen ist generell ein wichtiges Thema.
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Reformierung, Überarbeitung des kommunalen Finanzausgleiches zum einen, was die Systematik an sich angeht, aber auch klare Nachfinanzierung, also dort mehr Geld hineinzutun. Weil solche Entwicklungen wie Gera, Eisenach, Suhl, das ist ja ein Synonym für eine Entwicklung in allen Kommunen. Also die sind einfach nur schon ein Stück weiter wie die anderen Kommunen, aber es ist ja nicht
am Abgrund.
Ja, am Abgrund, ja. Also wie wir gestern standen wir noch kurz vor Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Mhm. Also in Erfurt droht heute Morgen nicht die Gefahr Geraer Verhältnisse. Aber auch wir merken natürlich, wie die Luft die letzten Jahre immer dünner geworden ist. Und in Gera war die Luft vor 10 Jahren schon dünn, ja. Und jetzt haben sie eben keine Luft mehr. Und daran merkt man, dass das Thematik was nicht funktioniert. Und da muss einfach nachfinanziert werden. Und dann da werde ich mich auch für einsetzen. Und habe ich schon getan.
Wenn man jetzt die Wahlprogramme der Parteien, also die Linkspartei, Grün und SPD, übereinander legt, dann gibt es ja viele Schnittmengen. Das ist unter anderem die Gemeinde- und Gebietsreform, die Verwaltungsreform. Ist das undiskutabel? Ist dann klar, dass, wenn es zu einer Koalition kommt, dass diese Gemeinde-, Gebiets- und Verwaltungsreform kommen wird?
Na, wir haben uns ja verständigt vor 14 Tagen, glaube ich, schon. Das war ja einer der ersten Punkte, dass wir gesagt haben, wir wollen erstmal bis nächstes Jahr so ein Leitbild erstellen bis zum Sommer und klar sagen, welche Größen sollen Gemeinden haben, welche Größen sollen Landkreise haben und so weiter und so fort. Und dann werden wir uns an diesem Leitbild, wenn diese Konstellation zum Tragen kommen sollte, lang arbeiten die nächsten Jahre. Mhm. Völlig klar. Und ich meine, muss auch klar sein, die Mehrheiten, egal was da jetzt, sind extrem knapp, ja, ein Sitz. Das macht solche Reformen eher schwieriger, aber völlig klar, und da sind wir uns einig, ist, dass es so nicht weitergehen kann wie bisher.
Was sind weitere Themen, wo es schon klare Übereinstimmung gibt?
Sie glauben gar nicht, generell, es gibt bei vielen Themen Übereinstimmung, in beiden Konstellationen.
Aha.
Ja, das ist...
Na gut, aber dann, es gibt ja doch als, ich sag mal, ganze Bild, der Bildungsbereich Schulen, da gibt es doch dann eher Übereinstimmung mit den Linken
da
und den Grünen.
Da waren wir
mit der
Union noch nicht, aber bei Rot-Grün waren wir dort schon und da ist man sich in weiten Teilen schon eigentlich klar.
Was heißt das? Wie soll das zukünftige Schulsystem aussehen oder könnte es aussehen?
Das ist gut, das soll genauso aussehen wie das jetzige. Ich meine, wir haben ein vernünftiges Schulsystem in weiten Teilen. Die Gemeinschaftsschulen sind aufgebaut worden, die sollen weiter ausgebaut werden. Ich glaube, wir haben ja auch in Erfurt jetzt die ersten seit diesem Jahr. Das ist ja auch, denke ich, ein richtiger Schritt gewesen. Aber worum es jetzt geht, ist, dass man in puncto Qualität in Schulen noch ein bisschen mehr tut. Wir haben natürlich einen Riesenabgang von Lehrern, ja, schon gehabt die letzten Jahre und noch die nächsten Jahre, weil sie einfach in ihren verdienten Ruhestand gehen. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, dass wir sagen, mindestens 500 Lehrer im Jahr neu einstellen in Thüringen. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Qualität auch gehalten werden kann und vielleicht sogar hier und da noch verbessert werden kann.
Da, da standen ja schon mal Zahlen in dem alten Koalitionsvertrag, der ja nicht richtig eingehalten worden ist. Mhm. Werden Sie darauf drängen, dass das diesmal wirklich passiert?
Das ist generell das Problem der letzten 5 Jahre, dass das eine oder andere nicht eingehalten wurde von dem, was man sich verständigt hat. Ich meine, es ist in der Bildungspolitik viel kritisiert worden die letzten Monate und Jahre. Wenn man sich mal die genauen Zahlen anschaut, sagt man, Mensch, so viel ist da nicht falsch gelaufen. Das meiste hat sich schon in die richtige Richtung bewegt. Allein die Lehrereinstellung, ich glaube, wir hatten im Jahr 2009 9 oder 13 Lehrer, die in ganz Thüringen eingestellt wurden. Und jetzt waren es im Jahr 270 Lehrer zum Schluss. Das Ziel war 500, ja, hat man nicht erreicht. Mhm. Aber auch die 270 waren deutlich über den 9 oder 13 Lehrern, die wir 2009 hatten.
Kommen wir mal zu den Konsequenzen aus dem Rechtsradikalismus NSU, die Morde der Terrororganisation NSU, die ja sozusagen in Thüringen beheimatet waren. Da gibt es Diskussionen. Der Untersuchungsausschuss hat viele Konsequenzen angemahnt. Eine Konsequenz, die Sicherheitsbehörden zu überdenken, unter anderem den Verfassungsschutz aufzulösen. Da sagt ja die Linke, wie ist da ihre Position, die Position der SPD zum Thema Verfassungsschutz, Kontrolle dieser Einrichtungen oder Abschaffung?
Naja, das ist mit der Abschaffung, wissen Sie, das ist wie mit der Armee, da kann man sich auch wünschen, wir schaffen die Armee mal ab, aber eigentlich ist die Welt noch nicht so weit, dass man das machen kann und das ist mit Verfassungsschutz wahrscheinlich ganz ähnlich.
Ist der Vergleich legitim?
Ist er schon, ja. ist er schon, also ist das eine ist die Idealvorstellung einer Welt, die man haben kann, die aber oftmals auch mit den existierenden Realitäten nicht komplett was zu tun hat. Was auf jeden Fall geschehen muss, ist mehr Transparenz. Ja, da muss mehr Transparenz hergestellt werden. Da muss vor allem vollständige parlamentarische Kontrolle da sein. Und den Eindruck konnte man ja haben, Verfassungsschutz, dass sich da was abgekoppelt hat, ja, und irgendwann allein durch die Welt geschwebt ist. Und das geht nicht. Das geht mit keinem Geheimdienst, das geht mit in der Demokratie, mit keiner Einrichtung. Und da muss man eindeutig nachjustieren. Ich würde nicht so weit gehen, dass man sagt, Abschaffung. Aber auf jeden Fall mehr Transparenz herstellen und klare Kontrolle herstellen.
Was ist, wenn jetzt die ganze Chose scheitert? Also Herr Macchi, der ja also nicht gerade der Befürworter dieser Konstellation ist, wenn der seine Stimme verweigert dem zukünftigen Ministerpräsidenten, dann geht doch alles dem Bach runter.
Sie wissen doch gar nicht, was kommt. Also ich meine, jetzt muss ich mal Christoph Macchi in Schutz nehmen an der Stelle. Ja, also wir haben einen Diskussionsprozess, wir werden uns eine Meinung bilden im Landesvorstand, danach stimmen die Mitglieder ab. Und ich bin mir recht sicher, dass die 12 verbliebenen SPD-Abgeordneten im Landtag eine gemeinsame Linie fahren werden. Egal, wie der Beschluss zum Schluss aussieht. Und da ist ein Christoph Macchi dabei, der wird da auch nicht ausscheren. Aber es stimmt schon, die Mehrheit liegt jeweils bei 46. Das heißt, sobald einer oder eine aus irgendwelchen Gründen meint, ich will nicht, ja, und das kann man nicht völlig von der Hand weisen. Ne? Also in so einer Wahlkabine, die MP-Wahl läuft ja geheim, ja, in einer Wahlkabine mit einem Kuli und einem Stift neigt der ein oder andere dazu, besonders revolutionär zu werden, weil es sieht ja keiner. Ja, das ist schwierig.
Was ja passiert ist bei Frau Lieberknecht, die ist wohl erst im dritten Wahlgang gewählt worden.
Vier Stimmen. Und die vier Stimmen, die damals fehlten, die kamen alle aus der Union, nicht aus der SPD. Jetzt kann man sich die Frage stellen, sind die vier noch da? Oder sind
haben Sie in die Wahlkabine geguckt?
Nein, Sozialdemokraten sind auch staatstragend, Herr Rose. Aha. Wenn wir uns einmal auf eine Linie verständigt haben, dann ziehen wir die auch durch und da wurden innerhalb der Union Rechnungen beglichen. Und das ist die Frage, die man sich jetzt stellen muss. Ja. Egal in welcher Konstellation, ob in der schwarz-roten oder der rot-rot-grünen, würden die 46 Abgeordneten stehen oder meint der eine oder die andere in der Wahlkabine Rechnungen begleichen zu müssen? Aber da kann man auch zum Schluss nur an die Verantwortung aller appellieren. Wir hätten uns hier ja, unregierbare Verhältnisse, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD zum Beispiel jetzt sagt, wir entscheiden uns in einer Mitgliederbefragung für Variante A und Variante A scheitert im Landtag und danach verhandeln wir nochmal über Variante B. Das hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun.
Ja. Da gibt es Neuwahlen.
De facto wäre dann Neuwahlen die einzige Chance, um die Hoffnung zu haben, dass sich was ändert. Aber ob das dann wirklich der Fall ist, ich habe eher den Eindruck, es könnte noch komplizierter werden. Also wenn die etablierten Parteien und die demokratischen Parteien nicht in der Lage sind, aus so einem Wahlergebnis auch eine handlungsfähige Regierung zu machen, dann könnte es durchaus sein, dass Populisten noch ein bisschen stärker werden und die etablierten Parteien noch schwächer werden.
Das wird eine spannende Wahl. Sie sagen November, Dezember könnte das möglicherweise sein, denn da wird das Parlament ja den oder die Ministerpräsidentin wählen. Die bestimmen dann der oder die MP bestimmt dann die Minister. Werden Sie auf der Tribüne sitzen und sich das Schauspiel anschauen im Thüringer Landtag?
Das überlege ich mir noch. Ich werde auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall in irgendeiner einer Form angebunden sein, sagen wir es mal so. Ja, ob ich dann auf der Tribüne sitze oder mir das aus der Entfernung zu Gemüte führe, ich könnte mir vorstellen, bei der Spannung wird das auch im Fernsehen übertragen. Es ist sehr zu vermuten, dass eine Live-Übertragung auf MDR kommt und dann würde ich auch bei Zeiten das Ergebnis erfahren.
Jetzt müssen wir also von diesem hochspannenden landesweiten Thema auf die profanen Erfurter Probleme kommen, obwohl sie nicht ganz so profan sind, wenn ich mir den Wohnungsmarkt in Erfurt anschaue. Es wird nicht nur für Studierende, sondern für Menschen, die noch bezahlbaren Wohnraum brauchen, darauf angewiesen sind, weil sie nicht so viel Geld haben, immer schwieriger bezahlbaren Wohnraum zu finden. Wir haben letztes Mal, als wir gesprochen haben, über die Pläne der KOWU gesprochen, zu investieren, Objekte zu erwerben und so weiter. Wie ist der Stand der Dinge des sozialen Wohnungsbaus und des Wohnungsmarktes? Kann Stadtverwaltung, kann die Politik, kann Stadtpolitik da was machen?
Ja, Stadt kann genauso viel und genauso wenig machen wie noch vor einigen Monaten. Also wir haben jetzt, was vielleicht ein bisschen sich positiv jetzt verändert hat, wir haben diese Vereinbarung unterzeichnet mit dem Bauministerium für bezahlbares Wohnen in Thüringen, wo es auch um die Frage geht, in welchem Maße können Fördermittel bereitgestellt werden für sozialen Wohnungsbau. Da sind wir gerade dabei, ein paar Dinge abzuklären und versuchen mit der KOWU ein bisschen in die Vorhand zu kommen. Aber da reden wir erstens auch über eine Zeitschiene, die beläuft sich nicht nur auf 6 Monate. Und dann reden wir auch nicht über 5.000 Wohnungen, ja, sondern eher über kleinere Umfänge. Aber es wird sich an der Stelle ein bisschen was tun. Was feststellbar ist bei uns, ist, dass massiv gebaut wird in der Stadt. Und was eine völlig neue Entwicklung
ist. Von Privatinvestoren.
Privatinvestoren. Zum Teil auch von Genossenschaften. Also ist schön, es gibt ja die Einheit Zukunft, die WBG, wie heißt die Pinke ist die Zukunft, ne? Ich bringe mal.
Ich auch.
Die haben den ersten Wohnungsneubau jetzt gemacht seit der Wende. Also man merkt, da wird was getan und gerade die großen Genossenschaften sind da auch jetzt dabei, richtig zu investieren. Das ist gut so. Und auch im privaten Bereich, Borntalbogen jetzt in aller Munde. Sie haben doch vor 5, 6, 8 Jahren war da überhaupt nicht möglich, über Geschosswohnungsbau zu sprechen. Das wollte doch keiner. Mittlerweile ist der Bedarf da und es wird an der Stelle investiert. Und auch das wird wieder Entlastung geben an einer anderen Stelle auf dem Wohnungsmarkt.
Covo ist ja nun ein städtisches Unternehmen. Die hat doch auch im Grunde Verantwortung, sozialen Wohnraum zu schaffen, bezahlbaren Wohnraum. Muss auch nicht Covo investieren? Da gibt es doch Pläne.
Covo saniert noch. Ne? Also ist jetzt zwar fast durch, aber die hat die Verantwortung, die Covo, die nimmt sie auch wahr. Aber die Covo hat auch die Verantwortung, selber ein gesundes Unternehmen zu bleiben. Also wir wissen doch alle, wo der Laden, wo wir herkommen. Mhm. Also die Covo ist heute ein Top-Unternehmen mit einem guten Ruf. Und hat mit, übrigens, sollte man auch mal sagen, von allen deutschen Wohnungsgesellschaften das höchste Rating. Ich meine, da kann man sich über das ganze Rating mit AAA und so weiter streiten. Mhm. Ne? Aber das ist ja mal ein Zeichen, wenn man bedenkt, wo die Covo herkam. Die hat vor 7 Jahren oder 7,5 Jahren standen wir kurz vor der Insolvenz mit einem Schuldenberg von über 300 Millionen. Und das hat Herr Hammann gemeinsam mit seinen Kollegen und den Aufsichtsrat, den Stadtrat in den Griff bekommen und hat die Firma saniert. Und das oberste Priorität ist, dass die Covo auch ein gesundes Unternehmen bleibt und natürlich auch halbwegs humane Mieten verlangt. Das ist ja auch so. Also die Covo geht ja bei Weitem nicht in die Bereiche hinein, die jetzt so mancher Private verlangen würde. Aber dieses Bündnis für gutes Wohnen, was wir da geschlossen haben mit dem Bauministerium, da ist ja die Covo unser Instrument. Also wenn wir da reingehen und können was entwickeln, dann werden wir das nicht als Stadt selbst machen, sondern werden mit unserer städtischen Gesellschaft da hineintun. Aber also muss man immer das Verhältnis sehen. Wir sind eine Stadt mit jetzt fast 206.000 Einwohnern. Die Covo hat 15.000 Wohnungen, ne? 14.000, 15.000 Wohnungen. Das ist viel, das ist die größte Erfurter Gesellschaft. Aber wenn wir da über Neubau reden, da reden wir im optimalen Fall mal über ein paar hundert Wohnungen, ja? Und nicht über 5.000. Und wenn man sieht, dass wir im Jahr in der Stadt einen Zuzug haben, auch von im Saldo 1.500 Leuten, ich glaube 1,8 also Personen.
Der positive Wanderungssaldo.
Positive Wanderungssaldo, also wir machen nicht Wegzug, aber im positiven Bereich fast 1.500 Leute. Und man sagt ja so, ich glaube 1,9 Leute pro Wohnung. Da kann man sich ausrechnen, was da für ein Bedarf da ist. Also es tut sich was, aber man merkt das ja auch im Sanierungsbereich. Ne? Sie sehen ja kaum noch ein Haus, was nicht saniert ist. Mhm. Und sobald ein Haus saniert ist, ist es vermietet.
Sagt Andreas Bausewein, und nach einer kurzen Musik reden wir weiter über die Probleme und über die Dinge in Erfurt, die es anzupacken gilt. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen und Vorschläge und vor allen Dingen eben Fragen an Andreas Bausewein habt, könnt ihr die loswerden auf radiofrei.de oder eine Mail an redaktion@radio-frei.de oder in den sozialen Netzwerken was eintragen und noch die nächsten Minuten Fragen stellen an Andreas Bausewein. In Erfurt wird investiert, was das Zeug hält, nicht nur in den Wohnungsbau, in vielen anderen Dingen. Und da könnte man sagen, Erfurt wird hübsch und immer mehr zur Puppenstube und die Menschen fühlen sich wohl. Und da entsteht dann natürlich auch ein bisschen Groll im Rest von Thüringen im Gespräch Andreas Bausewein. Kommt das dann auch manchmal, wenn Sie außerhalb unterwegs sind, sagen, ihr Erfurter, ihr seid doch irgendwie die Privilegierten und so, der Eindruck müsste doch dann entstehen, oder?
Also ich bin noch nicht beschimpft worden, so ist noch es nicht, aber es muss auch nicht sein. Aber das hört man schon mal, also privilegiert, ja, dass man, ich finde so als... Also gerade so, wer in Städten lebt, die vielleicht nicht die Entwicklung hatten, die Erfurt die letzten 20 Jahre hatte, ne? Die wir auch stark Einwohner verloren haben, da hört man schon häufig die Aussage, Mensch, was habt ihr Erfurt eigentlich? Ja? Bei euch ist alles durchsaniert und wieder 1 Million hier, noch 1 Million dort und noch eine Baumaßnahme. Das muss man dann auch ein bisschen wieder runterholen. Man sagt, wir sind Erfurt, das ist schön und richtig. Ja, wir haben ja auch eine Funktion für einen großen Teil des Landes, nicht nur als Hauptstadt. Viele, die im Umkreis von 50, 60, 80 Kilometer wohnen, für die ist Erfurt das Zentrum. Ja? Und Also wenn wir Erfurt schön und hübsch machen, machen wir es nicht nur für die Erfurter, sondern auch für die von einer raus.
Also es wird investiert, Wohnungen werden gebaut und da kommen wir mal zu den aktuellen Dingen, wo es gerade Pläne gibt. Also Area Schlachthofstraße soll sich jetzt was tun, so eine Mischgeschichte, Wohnbebauung, Investitionen in Einzelhandel und so weiter. Da ist was im Entstehen, ICE City und so weiter. Gerade in der Diskussion das Schauspielhaus, das ist ja nun auch so ein Ding, wo man sagt, das ist eigentlich ein schöner Ort, ein wunderbarer Ort, wo was stattfinden könnte. Kulturquartier, die sich auf dem Petersberg beworben haben, wollen jetzt das Schauspielhaus beleben. Andererseits gibt es da auch Investoren, da sollen Häuser gebaut werden auf dem Areal da, dieser Grünfläche. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Ja, der Stand ist, dass wir reden und überlegen. Also ich finde ausdrücklich die Idee Kulturquartier gut. Ja, aber zum Schluss muss man nochmal sehen, ist es finanziell leistbar? Und das Schauspielhaus ist auch ein Haus mit großer Geschichte und ein immer noch von außen sehr schön anzusehendes Haus, auch wenn es stark verfallen ist. Aber natürlich von der Raumaufteilung auch nicht unkompliziert. Mhm. Das sah auf den ersten Blick die Defensionskasse ein bisschen einfacher aus, zumal die auch eine richtig gute Substanz hatte. Und wir reden dort über Millionensummen, die investiert werden müssen. Und das ist eine Diskussion, die müssen wir einfach führen in den nächsten Monaten. Wo wollen wir hin? Können wir uns dort eine kulturelle Nutzung vorstellen? Allerdings mit der klaren Aussage, dass die Stadt da finanziell nicht mit rein kann. Das müsste also dann vom Verein oder vom Investor allein getragen werden.
Also könnten das dem Verein oder der Initiative geben? Und
ganz einfach geben kann man es auch nicht. Aber ich sage mal, wir müssen ja auch die Kommunalordnung einhalten im Zweifelsfall. Ja? Das ist ja auch aus Gründen des Selbstschutzes schon geboten. Aber also man kann davon ausgehen, dass der Verkehrswert des Hauses sich nicht auf einen Millionenbetrag mehr beläuft.
Ja, das einfach. Areal drumherum, wie sieht es da aus?
Da gibt es ja Unterschiede. Es ist die Grundfrage, dass man, wo wollen wir jetzt genau hin? Ja? Wird die kulturelle Nutzung, das Ziel, kann das gegebenenfalls der Verein Kulturquartier, da wäre immer stemmen alleine? Oder geht man in den Bereich Wohnnutzung hinein? Rückbau Schauspielhaus, Sanierung Schauspielhaus, all die Varianten muss man einfach diskutieren.
Wer entscheidet das und wo wird das
entschieden? Der Stadtrat ist eine städtische Immobilie. Wir werden sich über die Konzepte unterhalten müssen und dann einen Weg festlegen.
Das heißt, da wird es einen Diskurs geben und einen Streit und dann wird der Stadtrat entscheiden und die Verwaltung muss es dann möglicherweise
umsetzen. Verwaltung muss dann wieder machen.
Stadtrat entscheidet, Verwaltung
macht es dann. Ja, ist das schon so lange brach, das Gelände, jetzt soll es mal auf 3 Monate länger auch nicht ankommen. Mhm. Ja, lieber Qualität vor Quantität. Aber es ist natürlich eine 1A-Lage, ja, mittendrin, zentraler geht es ja fast nicht mehr. Und wer sich mal, jetzt mal von der Kultur ein Stück weg, wer sich mal Wohnbebauung anschaut, katholisches Krankenhaus, was war das jahrelang für eine Brache, was sich da die letzten Jahre getan? Da merken wir, was hier wirklich für ein Druck auf dem Markt ist.
Mhm. Kommen wir mal zu den Fragen, die auch von den Hörerinnen und Hörern kommen. Jochen fragt, warum sind weder am Beuneburgufer noch am Neubau der Nordquerverbindung Radwege eingeplant worden? Ist jetzt eine Suggestivfrage, aber sind da nicht Radwege eingeplant worden? Wie sieht es da aus?
Nördliche
Nordquerverbindung?
Also Straße Nation sind Radwege.
Kommen Radwege hin?
Also ist ja noch nicht komplett durch, ne? Aber dort, wo neu gebaut ist, sind Radwege und die komplette Baumaßnahme wird zum Schluss, wenn wir fertig sind, Radwege
bekommen. Beuneburgufer auch? Ja.
Da muss ich jetzt mal nachfragen, aber eigentlich machen wir es so, normalerweise ist es so, wenn wir neu bauen, tiefgründig ausbauen Straßen, gehört der Radweg einfach dazu. Ja. Ne? Das muss man jetzt mal angucken nochmal.
Wie soll denn der Radweg in der Nordhäuser Straße aussehen? Wie ist denn die aktuellen Pläne? Da soll sich die Straßenbahn, die Stadtbahn und die Radfahrer das teilen oder wie sind da die aktuellen Pläne?
Die Pläne sind gegenwärtig so, dass ich wohl die Straßenbahn mit dem Individualverkehr eine Spur teilt. Mhm. Und der Radweg logischerweise separat ist und das ist jetzt angedacht. Ne? Wir werden wohl Stücke in die Vorgärten rein müssen, also in privaten Grund und Boden.
Da gehen die Verhandlungen dann los mit den privaten Eigentümern?
Die Grundstücke werden bewertet, dann wird man Kaufverhandlungen führen. Das zerrt sich logischerweise auch ein bisschen hin, weil ja, wird nicht in jedem Fall einzeln zu lösen sein, aber ich halte die Nordhäuser Straße für eine der wichtigsten Baumaßnahmen, die wir haben in den nächsten Jahren noch. Also jetzt ist die Uni draußen, die glücklicherweise noch wächst und gedeiht. Und wir haben Radweg, ne? Keine vernünftige Radwegeanbindung an die Universität. Allein deswegen ist es geboten. Und,
von der Uni in die Innenstadt eine vernünftige Radwegeverbindung, ja, nicht nur für Studierende
hinzubekommen. Eine Baumaßnahme, ich glaube, im zweistelligen Millionenbereich. Ich meine, wenn die dann kommt, das ist ja auch nicht für nächstes Jahr angedacht. Ich glaube, 17 oder 18 soll es wohl losgehen, wenn alles gut läuft. Da reden wir auch über erhebliche Fördermittel, die dort fließen werden, aber es ist dringend notwendig, dass wir den Straßenquerschnitt verändern und dass wir insbesondere die Universität mit Radwegen an die Innenstadt anbinden.
Das ist eine Riesenbaustelle, die wird laufen. Sie sagen, 2018 ist da frühestens damit zu rechnen, dass das fertig wird, wegen Verhandlungen und
Planung. Ist ja nicht mehr lange hin. Ich meine, in drei Monaten haben wir schon 15. Das ist ja, die Zeit vergeht.
Meine Güte, wie die Zeit vergeht.
Bis zur Buga sind wir fertig.
Ach, Buga, das Thema wollte ich ganz ausklammern heute, aber da, oder gibt es da was Neues?
Nee, es läuft.
Es läuft. Das ist ja, läuft es mit dem Parkplatz hinterm Rathaus? Er soll ja im Rahmen der Begegnungszone gesperrt werden, damit wir den Parksuchverkehr aus der Innenstadt wegkriegen. Wie ist da der aktuelle Stand? Das
ist ja schon ein Anwohnerparkplatz mittlerweile. Ne?
Soll der nicht ganz wegkommen? Oder
wie? Nee. Als Anwohnerparkplatz bleibt er erhalten und das soll er auch bleiben. Ne?
Also es ist schon ein Anwohnerparkplatz.
Für die Anwohner bleibt er auch so erhalten.
Das wird also so bleiben, wie es ist. Weil wir gerade bei Studenten waren, Erfurt könnte ja mal eine Studentenstadt werden.
Sind wir doch schon.
Also in der Innenstadt hat man noch nicht so das Gefühl, was wollen Sie noch mehr für Studierende tun?
Beispiel einen Radweg bei uns.
Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber dass man sagt wirklich tatsächlich, das ist keine Campus-Uni nur, sondern tatsächlich auch die Stadt attraktiver für Studenten zu machen.
Ja gut, aber das ist ja auch die Frage, was wollen Sie da als Stadt machen? Ich meine, welche Möglichkeiten hat man als Stadt, das selbst zu machen? Die Grundfrage Universität, Campus-Universität oder eine Innenstadtvariante, die ist vor 20 Jahren entschieden worden zugunsten Campus-Universität, die kriegen wir heute nicht mehr geändert. Ich denke schon, dass mittlerweile auch studentisches Leben in der Stadt durchaus feststellbar ist. Wir haben ja bis 12.000 Studierende in der Stadt. Das sind ja schon auch, also gemessen an der Bevölkerungszahl, nicht vergleichbar mit Jena oder was weiß ich, Heidelberg. Aber wenn man denkt, wo wir herkommen, ist das schon eine tolle Entwicklung. Und ich glaube, dass das studentische Leben ist durchaus feststellbar in der Stadt. Engelsburg, Studentenzentrum, das funktioniert alles ganz gut. Es gibt eine Kooperationsverträge der Stadt Erfurt mit der Fachhochschule, mit der Universität. Es gibt viele gemeinsame Projekte, gemeinsame Veranstaltungen. Und mein Eindruck ist auch, das wird tendenziell eher mehr als weniger.
Wie ist der aktuelle Stand Multifunktionsarena? Wie ist der aktuelle Stand ICE City? Das sind ja so die beiden großen Hammer-Dinger, auf die jetzt viele Menschen warten, wie das nun wird. Zum einen ICE ist die Stadt natürlich angebunden. Es ist nicht der Job, das umzusetzen, aber Stadt muss ja natürlich beteiligt sein in der Planung. Und die Multifunktionsarena, wie sieht es aus mit den Ausschreibungszeiträumen?
Alles im Plan? Wir haben folgender Stand. Alles ist gemacht. Wir haben ja ein besonderes Verfahren gewählt, so wie so ein Generalunternehmer.
Moment, jetzt reden wir erstmal.
Multifunktionsarena.
Machen wir beim Stadion Multifunktionsarena.
Und wir planen die Vergabe im Stadtrat für die Baumaßnahme am 6.11. Und es gibt ja mehrere Bewerber, die das bauen wollen. Und wenn dann der Stadtrat sich für einen Bewerber erwärmt, den wir auch vorschlagen als Verwaltung, weil es aus unserer Sicht das beste Angebot ist, dann werden wir dem zusagen und den anderen absagen und dann müssen wir, glaube ich, noch 14 Tage noch warten.
Einspruchsfrist.
Und dann kann man logischerweise auch die Modelle in der Öffentlichkeit zeigen und so weiter und so fort. Und dann kann es auch ziemlich schnell losgehen.
Mit dem Ausschreibung der Betreibergesellschaft?
Ne, das ist ja auch schon gelaufen.
Ne? Also die Ausschreibung läuft, aber dann die Entscheidung.
Ja, also es ist... Darf ich noch nicht sagen, wo die Reise hingeht, aber auch das ist schon gelaufen. Aber mit der Baumaßnahme kann es dann losgehen. Wir werden zum Beispiel... Also es wird auch vom Winter abhängen, ja. Also haben wir jetzt einen harten Winter oder eher einen milden Winter, dann geht es eher früher los, vielleicht sogar noch dieses Jahr. Wir müssen ein paar Bäume roten, also nicht im Südpark selbst, das war ja klar, aber zum Beispiel auf dem Stadiongelände selbst, auf dem Wall, wo die Tribünen jetzt sind, das muss ja alles laufen, bis ich glaube ab Februar, März, bis wir vor der Brutperiode da raus sind. Also wenn die Vergabe klappt und der Winter wird nicht ganz furchtbar hart, wird das jetzt ziemlich zügig losgehen mit dem Neubau der Arena.
Die Entscheidung über die Betreibergesellschaft, ist die schon gefällt?
Läuft parallel, die ist noch nicht gefällt, aber das Vergabeverfahren an sich, die Ausschreibung ist abgeschlossen.
Ist abgeschlossen, okay. Und wann wird die Öffentlichkeit darüber informiert?
Nachdem der Stadtrat abgestimmt hat, weil es erstmal diese berühmte Bereiche wo da nicht öffentlichen Entscheidungen ist. Ist ja klar, es geht um Geld, es geht um Namen und dann kann ich jetzt nicht genau sagen. Also wir sind in den Gesprächen gerade und das müsste eigentlich auch dieses Jahr noch alles passieren.
Abschließend noch zur ICE-City. Was kann da die Stadt noch?
Nee, gut, es ist ja in der Federführung der LEG. Läuft das ja, läuft bisher sehr gut, meiner Ansicht nach, auch was die Vermarktung der Flächen angeht. Seit gestern ist in München die Expo Real. Das ist die weltgrößte Immobilienmesse. Die begann gestern und geht bis morgen. Und ursprünglich war geplant, dass ich heute nach München fahre, was ich jetzt doch nicht mache, weil heute Abend, müssen Sie wissen, Erfurt, Jena, Weimar, Weimarer Land vermarkten sich immer ein bisschen gegen miteinander, Impulsregion. Und die LEG betreut dort auch einen Stand. Und da ist ein großes Thema heute Abend, ICE City, wo wir auch ganz massiv versuchen, dort die ICE City und die Flächen, die dort entstehen werden, an den Mann zu bekommen oder an die Frau oder an beide. Und da ist die LEG, wie gesagt, dran, das zu entwickeln.
Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Jetzt haben wir nun relativ viel über Landespolitik gesprochen. Wird wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht ausbleiben, aber die Stadtpolitik dürfen wir dabei nicht vergessen. Herr Borsewan, ich danke Ihnen fürs Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute und halten Sie durch, auch in Ihrem ehrenamtlichen Engagement, das alles unter einen Hut kriegen. Das war im Gespräch Andreas Borsewan, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.